Wir sind am letzten Punkt unserer Predigtreihe angekommen, was unter dem Thema steht, verbunden. Verbunden sein hat etwas mit Bindung zu tun. Und wir sind alle irgendwo und irgendwie verbunden miteinander. Ich bin mit meiner Frau verbunden, mit meinen Kindern, mit meinen Enkelkindern. Meine Frau ist mit mir verbunden, mit unseren Kindern und unseren Enkelkindern, mit ihren Eltern. Wir sind verbunden mit unseren Freunden, mit Verwandten und Bekannten. Wir alle leben in Bindungen, ob uns das mal mehr oder weniger bewusst ist. Es ist unsere physische Existenz. Alle diese Bindungen haben etwas gemeinsam. Da wir sie immer wieder verlieren werden können und loslassen werden müssen. Wir verlieren Freunde und Bekannte. Wir verlieren irgendwann mal unsere Eltern, was gerade der Alexander auch schmerzhaft erlebt. Und all dieser Verlust hat immer etwas auch mit Schmerz und Leid zu tun. Und gerade jetzt in dieser Woche, die jetzt vor uns steht, heute ist der sogenannte Volkstrauertag, am Mittwoch ist Buß- und Bettag und am kommenden Sonntag ist ja der Ewigkeitssonntag, werden wir an die Endlichkeit unseres eigenen Lebens stark erinnert. Irgendwann müssen wir auch diese letzte Bindung unser eigenes Leben loslassen. Es gibt jedoch eine Bindung, die wir nie verlieren können, wenn wir sie denn einst eingegangen sind. Eine Verbindung mit Gott, mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Diese Bindung trägt durch, auch in die andere Wirklichkeit und Dimension. Der heutige Predigttext soll uns davon einiges deutlich berichten und aufzeigen. Aus Lukas 16, Abvers 19 lese ich. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein armer Mann aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte sich mit den Abfällen, die vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in die Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham vom Weiten und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarm dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast zu deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch rübergehen wollen, es nicht können und auch welche von dort zu uns rüberkommen wollen, es nicht geht. Er sprach aber ich bitte dich, Vater, dass du ihn nach Hause in meines Vaters Haus sendest, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie auch nicht an diesem Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihm käme, dann würden sie Buße tun. Er aber sprach, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Früher hieß es schlicht, dass ein Mann 3 Dinge tun soll. Ein Baum pflanzen, einen Sohn zeugen und ein Haus bauen. Heute sagt man im Postmodern, alle Bundesländer mindestens einmal besucht zu haben, alle Länder der EU mindestens einmal besucht zu haben, alle Kontinente mindestens einmal besucht zu haben, per Anhalter fahren, eine Frau fürs Leben finden, die eigenen Gene vererben, im unpassenden Moment einen Lachkrampf kriegen, alle Weltwunder besucht zu haben, an den Gondel durch Venedig zu gondeln, zu zweit in den Sternenhimmel einschlafen, auf eine Fotosafari in Afrika zu gehen, eine Kanureise einleben, sich über mehrere Tage erstreckte, ein eigenes Haus bauen und besitzen, einen Nebenjob annehmen während des Studiums, mit einer Band mitspielen, ein Traumtagebuch führen, bei einem Marathon mal mitlaufen, einen Beruf ausüben, der mir auch noch Spaß macht, eine Rente erhalten und so weiter und so weiter. Die ersten drei Aufzählungen besitzen noch eine gewisse Bedeutung, denn alle Punkte sollen Spuren hinterlassen. Dem Schreiber war bewusst, ich habe ein Ende. Und genau in diese Gedanken finden wir doch in den ersten postmodernen Aufzählungen überhaupt nicht mehr. Und wir können noch so viele Punkte hinzufügen. Die Menschen von heute planen, organisieren und sind immer nur noch aktiv. Aber eins kommt dabei nicht mehr in den Kopf, dass sie eines Tages gehen müssen. Klar, gefällt uns dieser Gedanke nicht. Und gerade wenn du noch jung bist und gesund, denkst du überhaupt kaum daran. In unserer Zeit der vielen Möglichkeiten, Angebote und überall ist Ablenkung zu finden. Aber dennoch sollten wir über diesen Punkt Klarheit und Gewissheit besitzen. Psalm 39, Vers 9, Vers 5 habe ich über diesen Sonntag gestellt. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Zu dem Predigttext wollen wir uns drei Punkte betrachten. Erster Punkt: Was kennzeichnete das Leben von Lazarus und dem Reichen vor ihrem Tod? Der zweite Punkt: Was kennzeichnete das Leben, physische Existenz von Lazarus und dem Reichen nach ihrem Tod? Und welche Bedeutung hat diese Erkenntnis damals, aber auch gerade für uns heute? Bevor ich in den Text einsteige, möchte ich noch einen zentralen Punkt verdeutlichen und klarstellen. In der Literatur wird diese Begebenheit oft auch als Geschichte und Gleichnis betrachtet. Ist es das wirklich so? In einem Gleichnis von Jesus in den Bibeln erzählt wird, kommt nie ein persönlicher Name vor. Hier gibt es einen Lazarus. Dann haben auch alle Gleichnisse immer einen Vergleichspunkt, dass jemand säte, der Kornbauer hatte eine große Ernte. Auch hier trifft es nicht auf diesen Text zu. Hier beschreibt der Herr Jesus an dieser Stelle ganz kurz und in wenigen Sätzen, aber sehr deutlich, was im Augenblick nach dem Tode geschehen wird und welche Orte es hier gibt. Erster Gedanke: Was kennzeichnet das Leben von Lazarus und dem Reichen vor ihrem Tod? Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur mit feinem Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer, aber mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Apfeln des Tisches des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Als erstes, was uns hier sofort auffällt, die eine Person hat einen Namen, die andere nicht. Der reiche Mann ist namenslos. Aber gerade in unserer Welt haben doch die Reichen die großen Namen. Bill Gates, Gebrüder Aldi, Ralf Schumacher, Ronaldo, John Bezos. Wir kennen doch alle diese großen Namen der Reichen dieser Welt. Aber der Reiche hier besitzt in den Augen Jesus Christus keine Namen. Drei Merkmale zeichneten sein Leben aus. Er war reich, er war toll gekleidet und er war immer gesund und fröhlich. Mehr gab es von diesen Menschen nicht zu sagen. Keine Erwähnung, wie oft und wie viel er gespendet hatte. Keine Erwähnung, wo verantwortungsvoll er sich eingebracht hatte. In den Augen Jesu war sein Leben eine perfekte Ich-Beziehung. Alles drehte sich um seinen Besitz, die Grundlage für tolle Kleidung, Essen und Gesundheit. Wer sein Leben nur auf sich ausrichtet, egal ob er reich ist oder nicht so viel besitzt, hat in den Augen Jesus Christus keinen Namen. Der reiche Mann war nicht namenlos wegen seines Reichtums, nein. Er war bei Jesus namenslos, weil er seinen Besitz für sich selbst verlebte und verwendete. Der Arme hat einen Namen, Lazarus. Auch Lazarus kennzeichnet drei Merkmale. Er war voller Geschwüre, er begehrte von den Abfällen des Reichen zu essen und die Hunde leckten seine Geschwüre. Wenn du jetzt mal die Frage stellst, auf welche Seite würdest du jetzt lieber leben, zu deinen Lebzeiten, ist bestimmt die Antwort nicht so einfach. Aber der arme Lazarus hatte einen Namen. Warum? Als erstes können wir immer sagen, Gott hat immer den Blick auf Schwache und Kranke und Hilflose, auf jene, die sonst keine Beachtung finden, auf die, die uns aus den Augen fallen. Für Gott ist ein Blick immer vorhanden. Auf solche achtet ganz besonders. Weiter lesen wir aus dem Text heraus, dass der Lazarus niemanden, auch nicht Gott, Vorwürfe macht. Nein, Lazarus hadert nicht mit seinem Schicksal. Er versucht sein Leben mit allem, was er bekommt hat, zu führen und zu leben. Heute würden wir sagen, Lazarus war ein Mensch, der von der Dresdner Tafel ernährt wurde. Keine Arbeit, keine Aussicht darauf, keine Familie, keine Kinder, niemand, der da wäre, für ihn zu sorgen und sich um ihn zu kümmern. Und wie so oft, Armut macht krank. Kein Geld für Krankenkassen und Praxen, kein Geld, sich gute Medizin zu leisten. Nein, nicht zu niemand, der da helfen will und kann. Lazarus besitzt nichts, was in dieser Welt wichtig wäre. Er käme offiziell nirgends. Die Hunde leckten zudem noch die Geschwüre, was zum Teil Kühlung, aber auch Schmerzen verursachte. Lazarus heißt auf Hebräisch, Gott hat geholfen. Und das tat Gott auch. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Lazarus hat einen Namen, weil in seinem Leben Gott vorgekommen ist. Er hatte sich seinem Leben Gott zugewandt, er muss Gott vertraut und an ihn geglaubt haben. Daher besitzt Lazarus diesen Namen vor Gott. Und du, hast du schon einen Namen vor Gott? Kannst du auch ausrufen, ich bin bei meinem Namen gerufen worden, von Jesus Christus? Was kennzeichnete das Leben, in Klammer physische Existenz, von Lazarus und dem Reichen nach ihrem Tod? Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham vom Weiden und Lazarus in seinen Schoß. Was wir aus dem Text sofort entnehmen können, beide sind mit dem Tod nicht weg, beziehungsweise irgendwas ist zu Ende. Nein, beide Menschen leben weiter. Der Tod ist kein Endpunkt, sondern die Tür zu einer anderen Wirklichkeit. Dabei sollten wir sofort aufhorchen. Welche denken, mit dem Tod ist alles aus. Warum nicht? Wir Menschen sind Geschöpfe Gottes und bestehen nicht nur aus Materie, Körper, sondern auch aus Geist und Seele. Als Gott den Menschen schuf aus der Erde, hauchte er ihn in der Nase den Atem des Lebens ein. So wurde der Mensch eine lebendige Seele, steht im 1. Mose 2, Vers 7. Wenn auch der physische Mann stirbt, zerfällt damit seine irdische Hülle. Diese wird bestattet als Sarg ohne oder sonstigen Bestattungsvarianten, die es heute gibt. Der Geist und die Seele nicht. Warum? Beide sind nicht materiell und es sind auch keine Materie dahinter und daher nicht auflösbar und zerstörbar. Das kann ich nicht glauben, sagst du. Dann frag dich mal, was passiert, wenn du träumst. Wenn du träumst und es weißt. Auch dafür keine richtige Erklärung, warum der Mensch überhaupt träumt. Des Weiteren gibt es nach dem Tod zwei Orte. Da ist kein Nirvana, keine Reinkarnation, kein Ort mit tausend von Jungfrauen, auch kein Nichts. Himmel und Totenreich, Hades. So unterschiedlich ihr Leben auf dieser Erde war, noch viel unterschiedlicher geht es weiter. Unterschiedlicher kann es nicht sein. Lazarus ist im Abraham-Schoß, in Liebe, Geborgenheit und Fürsorge, in den Armen des Himmels, wo es keine Schmerzen, kein Hunger, kein Durst, nichts mehr gibt. Lazarus hat alles plötzlich in Überfluss. Er hat überhaupt keinen Mangel mehr. Der Reiche hat jetzt nicht mal Wasser zum Kühlen. Die Bibel berichtet sehr deutlich und eindringlich, was geschieht. Der Reiche schlägt die Augen auf. Ihr Lieben, das ist kein schlechter Traum oder Albtraum. Nein, diese Wirklichkeit ist viel schlimmer und furchtbarer. Pein ohne Erwachen, erlebte Realität. Und rief und sprach, Vater Abraham, erbarm dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben, Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier nicht hinübergehen wollen, es nicht können, noch welche von zu uns kommen wollen. Der Vers 25 macht uns noch etwas ganz deutlich. Der Reiche hat sein Gutes völlig erhalten, auch Lazarus sein Teil. Wir bekommen in unserem Leben alles vollständig und im Maß, wie Gott es uns zugeteilt hat. Worum es so unterschiedlich ist, können wir nicht bewerten und sollten wir auch nicht. Aber wir sollten mit dem, was wir haben, zufrieden und dankbar und glücklich und fröhlich sein. Im Vers 26 lesen wir etwas von einer großen Kluft. Diese große Kluft ist die Trennung zwischen den Menschen im Jenseits, in dieser anderen Dimension. Es ist aber auch die Trennung zwischen Sünde und Heiligkeit. Hier auf dieser Erde stand das Kreuz von Golgatha. Hier wurde durch Jesus Christus diese Brücke, diese Kluft überbrückt. Hier können wir hinübersteigen in das andere Reich, wenn wir das Kreuzestod annehmen und Jesus unser Leben einlassen. An diesem Ort ist es nicht mehr möglich. Dort ist es wirklich zu spät. Und da hilft auch kein Beten von Menschen für Tote hier auf dieser Welt. Dort ist es wirklich zu spät. Welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse damals und für uns heute? Er aber sprach: Ich bitte dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass sie eindringlich Zeugnis ablege, damit sie auch nicht an den Ort dieser Qualen kommen. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Der Reiche zeigt auf einmal ein missionarisches Verlangen. Er will seine Verwandtschaft vor diesem Ort warnen. Hier dürfen, sollen sie auf keinen Fall hinkommen. Dieses plötzlich sein Wunsch. Es ist nicht bemerkenswert und erstaunlich, sondern eigentlich völlig verständlich. An diesen Ort wünscht man niemanden hin. Weiterhin besitzt der Reiche alle Erinnerungen an diese Welt. Verwandtschaft, Lebenswandel, Brüder, all das ist ihnen noch vollkommen bewusst und klar und deutlich. Es bei vollem Bewusstsein wie hier auf dieser Erde. Da sieht die Gefahr, dass seine Brüder auch hierher kommen können und werden. Warum? Weil sie genauso gottlos geleben und gelebt haben und leben werden wie er. Das war es ja ganz genau. Daher die persönliche Bitte, ihr Lieben, sollt auch immer wieder und deutlich bewusst werden, welche Verantwortung wir besitzen gegenüber unseren Nächsten, ihnen die Wahrheit zu sagen. Auch wenn wir nichts in der Hand haben, um Menschen zu Jesus zu bekehren, aber wir müssen es ihnen sagen, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Wir müssen es ihnen deutlich sagen, auch wenn sie es nicht hören wollen. Göttliche Wahrheiten dürfen keine menschlichen Beurteilungsfähigkeit. Was ist die Reaktion von Abraham? Er sprach: Wenn sie Mose, die Propheten, nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus dem Toten aufersteht. Sie haben Mose, sie haben die Propheten, sie haben die Bibel. Wir haben die Bibel, mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen sie auch nicht. Und mehr wird uns Gott auch nicht geben und zeigen. Keine Schlagzeilen, keine so übernatürlichen Ereignisse. Das Vertrauen darauf, was Gott in sein Wort sagt, genügt, um das Leben zu finden und zu leben. Schlussgedanken. Ein Text, der uns nicht so einfach über die Lippen kommt und vieles dennoch mit Fragezeichen bleibt. Wollte uns Jesus mit dieser Information Angst machen? Nein, nein, nein. Jesus wollte uns damit warnen: Passt auf, wohin ihr geht. Jesus ist Mensch geworden für uns und für unsere Schuld am Kreuz gestorben, weil er weiß, wie furchtbar dieser Ort und Pein für die Menschen ist. Er hat alles daran gesetzt und gegeben, dass dort niemand hinkommen muss. Jesus ist der Weg und die Brücke zum Vater in Abrahams Schoß. Keine Kirche, keine Gemeinde, noch eine offizielle Gruppe rettet sich aus dieser Situation. Nur mit Jesus im Herzen kommst du im Paradies an, wenn du sagen kannst: Jesu, dein Blut ist auch für mich geflossen. Wer seine Schuld Jesus bekennt und sich zu ihm wendet, der wird am Lebensziel ankommen. Wer das nicht tut, wird auch ankommen, wird doch an einem Ort, wo er nie hin wollte. Beide, Lazarus und die Reiche, werden einmal auferstehen, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Lazarus bei der Entrückung der Gemeinde. Darüber spricht der Thessalonische Brief eine deutliche Sprache. Beim Posaunen werden die Entschlafenen zuerst auferstehen und dann wir, die Lebendigen, zugleich mit entrückt werden. Dann bekommen wir einen neuen Leib im Bilde Christi. Auch der Reiche wird auferstehen. Das können wir am Ende der Offenbarung lesen. Auch er wird einen neuen Körper bekommen zum Gericht, zum Endgericht vor Gottes Thron. Und für beide geht auch dann das Leben unterschiedlich weiter. Der Lazarus wird die neue Himmel und die neue Erde sehen und der Reiche wird in der Hölle verschwinden. Ein ernstes Wort, welches wir beachten sollten und müssen, weil wir nur hier die Entscheidung darüber treffen und fällen können. John Wesley, der Begründer der Methodistenkirche, hatte eines Nachts einen Traum. Er träumte, er wäre gestorben und auf dem Weg in die Ewigkeit. Da kam er zu einem mächtigen Portal und fragte: Ist hier der Himmel? Nein, die Hölle, bekam er zur Antwort. Er erschrak und fragte aber weiter: Gibt es darin Leute aus dem englischen Hochkirche? Ja, sehr viele. Auch Baptisten? Sehr viele. Da dachte Wesley an seine eigene Kirche und fragte: Gibt es hier auch Methodisten? Und wieder ertönte die Antwort: Ja, sehr viele. Entsetzt eilte er an die Himmelspforte und stieß hastig davor: Gibt es im Himmel Methodisten? Nein, keinen einzigen. Aber doch Lutheraner? Keinen einzigen. Aber vielleicht Reformierte oder Baptisten? Nein, keinen einzigen. Voller Schrecken rief er aus: Ja, was sind denn für Leute in dem Himmel? Da hörte er die Antwort: Hier gibt es nur arme Sünder, die durch das Blut Jesu Christi gerecht geworden sind. Was glaubst du, wo du sein wirst? Mit wem bist du wirklich verbunden? Eine Bindung, die durchträgt in die Ewigkeit. Ich wünsche dir, dass du diese Bindung besitzt und frei sagen kannst: Ja, ich bin mit ihm verbunden. Und wenn du es noch nicht kannst, mache dich auf und suche diese Bindung. Das ist die einzige, die dich hält und dich durchträgt durch Zeit und Ewigkeit. Amen.